Willkommen bei Radio Evolve, unserem Webradio für Bewusstsein und Kultur. Hallo Philipp, Philipp Maywald. Freue mich, dass du dabei bist.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Mike. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Philipp, du bist Künstler, Sozialkünstler, wenn ich das mal so sagen darf, auch beschäftigst dich mit der Transformation, der ökologisch-sozialen Transformation, in der wir stehen, mit dem Schwerpunkt auf Postaktivismus. Und vielleicht beginnen wir einfach da mal damit, dass du für dich ansprichst, was für dich Postaktivismus ist. Was erweitert dieses Post zum Aktivismus in deiner Erfahrung und auch in deiner Praxis?
Ja, das ist ganz schön, damit anzufangen, weil es immer wieder auch zu Missverständnissen führt und verstanden wird als, eigentlich können wir uns ins Künstlerische, Kreative zurückziehen, ein bisschen meditieren, müssen aber eigentlich nichts tun. Also es wird als Nichtstun missverstanden und in dem Konzept, wie ich es entwickelt habe oder wie ich auch das von Bajo Okumulafu verstehe, der maßgeblich dieses Konzept mitgeprägt hat, bedeutet es eher das Gegenteil. Also es geht auch nicht darum, ein nach dem Aktivismus im Sinne, wir brauchen keinen Aktivismus mehr, sondern es geht eher um eine Akzentuierung des Begriffs des Aktivismus, der in gewisser Weise sich auch abgenutzt hat oder eine sehr bestimmte Konnotation hat, die es in meiner Sicht der Dinge, glaube ich, zu erweitern geht. Und wenn ich sage erweitern, dann vielleicht auch ein bisschen im Sinne der integralen Theorie, Ken Wilber, oder anderer spiritueller Lehren, wo die Bilder eben sehr groß gemacht werden oder wo man merkt, oh Gott, es geht nicht nur darum, irgendwie politisch oder technologisch tätig zu werden, sondern auch auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und im spirituellen Sinne sich weiterzuentwickeln, im künstlerischen, poetischen Sinne sich vielleicht weiterzuentwickeln. Ja, und in diesem Sinne fordert der Begriff des Postaktivismus, der ein sehr weit gefasster Begriff ist, und den Begriff des klassischen oder, wie ich es auch gerne nenne, des bürgerlich gewordenen Aktivismus, um eben diese künstlerischen, spirituellen, poetischen Ebene erweitert sieht, sehr weit in die Geschichte zurückgreift und zurückblickt, die Frage stellt ganz grundsätzlich, wer sind wir eigentlich, an was für einem seltsamen Ort sind wir hier inmitten des Universums gelandet, Kolonialismus mitzudenken bei all unseren Privilegien und vor allen Dingen, um es vielleicht dann abzuschließen, die wichtige und sinnvolle Frage immer zu stellen, wenn wir aktivistisch tätig werden oder gesellschaftlich vermeintlich transformativ tätig werden, an welchen Stellen sind wir auch immer wieder Teil der Krise und mit unserem Aktivismus selbst Teil der Krise und verstärken oder zementieren eigentlich die Sichtweisen und Dinge, die eben die Krise weiter befördern. Also starker Selbstreflexionsprozess ist dort meiner Meinung nach auch einbezogen, da immer wieder sich klar darüber zu sein und aufmerksam zu sein. Vielleicht so viel in a nutshell vorweg. Ist ein Riesenthema, es schließt eben spirituelle Welten mit ein und alleine diese sind wahnsinnig komplex. Und dann das Aktivistische, das Politische, das Ökonomische, Kapitalismuskritik mit einzubeziehen, ist natürlich mega komplex. Von daher kann es nur so ein Einstieg sein.
Ja, aber das spricht vielleicht auch schon der Natur dieses Begriffes oder dem, was sich da vielleicht dahinter oder darin öffnen kann, an, dass es eben um eine ganz starke Mehrschichtigkeit geht oder eine Mehrdimensionalität. Ne, also das so erlebe ich das auch ein bisschen oder verstehe ich diesen Begriff auch ein bisschen und auch was du jetzt sagst, ne, dass vielleicht auch das, wie wir auf diese Krise reagieren oder versuchen, Antworten zu finden, doch irgendwie auch aus einer Denkweise kommt, die sie auch verursacht hat. Ne? Und wie kommt man da irgendwie dran an diesen Punkt, dass wir nicht sozusagen versuchen, einfach mit den gleichen Mitteln diese Krise zu bewältigen, die eben vielleicht ganz kurz gefasst mehr so technische und politische und vielleicht sogar ökonomisch gesteuerte Lösungen sind, sondern wie kommt man eigentlich eine Schicht tiefer und ja, stellt diese Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen und wie können wir auch uns als Menschen und in unserem Bewusstsein vielleicht nochmal öffnen, um eben nicht nur irgendwie unseren Lebensstil einigermaßen aufrechtzuerhalten, sondern nochmal ganz neu zu fragen, was Menschsein eigentlich sein kann. Hat es für dich eine Resonanz?
Ja, das beschreibt es natürlich absolut. Und das ist halt diese riesige Schwierigkeit, dass wir in diesen Narrativen sozialisiert sind. Ich nenne es auch mal die sehr materialistischen Narrative, die Sichtweisen auf die Welt als Ressourcenlager und so weiter, als etwas, was den wirtschaftlichen Fragen untergeordnet ist. Und sich da in diesem Wust der Fragen und der Krisen, die sich ja immer mehr zu immer mehr Bewusstsein kommen, den Menschen immer zu immer mehr Bewusstsein bekommen, das erstmal zu sortieren und klar zu kriegen, dann irgendwie auch die mehrschichtigeren Welten irgendwie nicht auszuschließen und in so einem mechanischen, reduktionistischen Weltbild befangen zu bleiben und dann auf dieser Grundlage auch nicht nur innerlich eine Resilienz vielleicht zu finden, sondern auch aktiv politisch gesellschaftlich tätig zu werden. Das ist halt ein ganz schönes Brett. Und auf dem Weg dorthin, gehen, glaube ich, viele gute Leute verloren.
Wie meinst du, gehen verloren?
Da gehen uns viele gute Denkerinnen, Denker verloren, auch im Sinne von Resilienz oder einem Mangel an Resilienz, dass viele Menschen verzweifelt, resigniert sind oder den Überblick verlieren. Auch in der Komplexität der Fragen einfach. Geschweige denn zu Lösungsansätzen zu kommen, in Anführungsstrichen, weil auch unsere lösungsorientierten Sichtweisen Teil des Problems in mancherlei Hinsicht sind, die der Situation, in der wir uns befinden, noch einigermaßen was Brauchbares entgegensetzen.
Und wie versuchst du denn diesen postaktivistischen Impuls so in deiner Arbeit, auch in deiner künstlerischen oder sozialkünstlerischen Tätigkeit irgendwie Ausdruck zu verleihen? Oder ist es für dich wichtiger, erstmal überhaupt diesen Begriff zu bewegen und auch, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, das auch ein Stück weit in die Öffentlichkeit zu bringen? Wie arbeitest du damit?
Ja, so ein bisschen wie du es beschrieben hast, also an der Begriffsfindung weiterzuarbeiten, ist sicherlich sinnvoll und sich auch andere Kontexte anzuschauen, die im Augenblick halt zeitgenössische Diskurse zum Thema Krise, Krisenverständnis, Kapitalismuskritik sind oder auch ein anderer Begriff, wenn man von einem Kapitalismus weg oder einen Schritt weiter geht, ist sicherlich auch der Tech-Feudalismus, also ein technologischer Feudalismus, von dem man, glaube ich, auch sprechen kann heutzutage. Also sich diese Diskurse weiterhin anzuschauen, um die Übersicht nicht zu verlieren und auch zu vertiefen, womit haben wir es eigentlich zu tun, in was für eine Situation sind wir zivilisatorisch. Das ist ein Feld, auf dem ich mich herumtreibe, aber immer mit dem Anspruch daraus, ganz handfeste und praktische Konzepte auch zu entwickeln und die in die Gesellschaft hinein zu inspirieren und gleichzeitig auch in die Öffentlichkeit zu treten und einen kulturphilosophischen Diskurs zu versuchen anzustoßen, weiter zu befeuern, zu inspirieren, wo diese Themen eben auch in der Öffentlichkeit weiterhin verhandelt und bedacht werden, beleuchtet werden. Das ist so mein Arbeitsfeld, in dem ich mich um diese Fragen bemühe und das mich ernährt und wach hält. Und dabei komme ich eben auch, was vielleicht ganz spannend ist, um noch einen Begriff mit reinzunehmen, weil es ja noch ein bisschen unterkomplex ist, was wir bis jetzt besprochen haben, komme ich aus einer künstlerischen Tradition, die von Joseph Beuys geprägt ist. Also ich habe selber bei Walter Dahn studiert, der ein Meisterschüler von Joseph Beuys noch war und da sehr stark in den Zusammenhängen war. Habe da ein bisschen meine künstlerische Heimat und habe dort eben auch einen Punkt gefunden im Sinne der sozialen Plastik oder der sozialen Skulptur, wo man mit diesen sozial-ökologischen Fragen sehr gut anknüpfen kann, ohne jetzt, ich nenne es mal despektierlich, kitschige Ökokunst zu machen und dabei stehen zu bleiben. Also ein Hinweis von meinem Professor war zum Beispiel immer, wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht und Leute ins Plenum bei uns oder in die Klasse kamen mit Kunst, wo dann irgendwie so eine Krise verhandelt wurde, dass er gesagt hat, hör auf darüber Bilder zu malen, dann geh auch bitte ins Auge des Taifuns und werd Aktivist oder Aktivistin und kümmere dich direkt um diese politischen Fragen. Geh in dieses Feld wirklich rein mit der gestalterischen Kraft. Also das ist schon auch ein Ratschlag, der mir nach wie vor von meinem Lehrer an der Kunsthochschule stark in Erinnerung geblieben ist oder schon auch eine prägende Aussage war.
Ja, und Beuys war ja da ein gutes Beispiel, ne, für diese Verbindung von künstlerischem Gestalten und auch in Antworten auf ganz handfeste Krisen, aber auch mit einer gewissen Vision, die jetzt nicht ausformuliert war, aber doch so ein gewisses Vision auch von einem anderen Menschsein, ne, auch von einer anderen Gesellschaftsform, von einer anderen Wirtschaftsform. Auch wenn das natürlich auch alles so fragmentarisch ist, aber das höre ich da, ne? Auch dieser Anspruch, nicht nur aktivistisch sich gegen etwas zu wenden, was gerade passiert, was man als nicht, ja, nicht heilsam oder lebensdienlich empfindet, sondern auch zu schauen, wie können wir diese gestalterischen, schöpferischen Kräfte in uns Menschen wecken und miteinander wecken, auch im Sozialen wecken, um eigentlich miteinander auch an einer Alternative oder einer neuen Form von Gestaltung von Gesellschaft arbeiten. Und wie ist für dich das ist vielleicht für dich das Besondere an diesem künstlerisch gestaltenden Impuls im Aktivismus oder eben im Postaktivismus?
Ja, Beuys hat er ganz schöne Ansatzpunkte eigentlich gebracht. Und in der Entwicklungsweise seiner sozialen Skulptur oder Plastik hat er auch solche Formen, wie jeder Mensch ein Künstler oder eine Künstlerin, würde man heute sagen. Die Frage nach dem Kapital oder auch nach dem Geldkreislauf gestellt. Er hat sich stark auf Silvio Gisell, andere Philosophen, sehr stark auf die Anthroposophie auch bezogen in seiner Kunst oder in dem konzeptuellen Politischen, was dem angegliedert ist, also in dem Fall die Dreigliederung des Sozialen in Diskurs gebracht. Und für mich ist es einfach nochmal eine andere Zeit, in der ich jetzt diese Fragen neu aufrolle, neu stelle, versuche neu auch in Diskurs zu bringen, wo sich für mich andere prominente Ansätze oder Denkerinnen und Denker anschließen, die ich verfolge, die zeitgenössisch sind, aber auch im Hinblick auf das, was Beuys hinterlassen hat, da auch anzuknüpfen, mich in gewisser Weise wahrscheinlich auch dementsprechend zwangsläufig etwas breiter noch zu versuchen aufzustellen. Und ja, versuchen, meinen eigenen Weg zu finden, da irgendwie gesellschaftlich tätig zu werden und dieses noch stärkere Krisenbewusstsein, was wir, glaube ich, heute hatten, was Beuys auch schon sicherlich hatte und was es seit den 70er Jahren und vielleicht sogar noch früher auch in vereinzelten Biografien aufgetaucht ist schon. Ja, das ist uns heute sicherlich noch viel bewusster, auch wie diese Krisen miteinander korrespondieren und zusammenhängen. Die Fragen werden noch viel dringlicher als in den 80er Jahren gestellt worden und da irgendwie ja, sich eine Handlungsfähigkeit und eine Resilienz zu erarbeiten und gleichzeitig Konzepte zu entwickeln, die sich eben aus diesem künstlerischen, kreativen, intuitiven Background, den ich mitbringe, nähern. Das ist für mich eigentlich so das, wo ich sage, ich muss jetzt nicht explizit eins zu eins künstlerisch tätig werden im Sinne von bildender Kunst, aber ich kann das Poetische, das Künstlerische als Basis haben im Hinterkopf und von da aus auf diese Zeitfragen schauen. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Fundament, von dem man ausgehen kann und sich ganz gut diesen Fragen und Zusammenhängen annähern kann. Also so erlebe ich es bei mir.
Und was erweitert sich dann für dich in diesem Blick, wenn du sagst, du schaust jetzt nicht nur analytisch, rational auf diese Krisen und diese Situation, in der wir sind, sondern beziehst dieses künstlerische, poetische, schöpferische mit ein. Was siehst du dann?
Naja, ich versuche dann oder letzten Endes geht es mir darum, die ganz großen Zusammenhänge irgendwie des Menschseins und des Ortes, an dem wir leben, besser auszumachen, eine Empfindung dafür zu kriegen, für das Rätselhafte, das Mysteriöse, das, was man mit Worten und mit Beschreibungen, wie es Novalis in seinem 25. Blütenstaubfragment so schön beschreibt, dass es Dinge gibt, die sich unserer Verbalität eigentlich entziehen, über die man sich stillschweigend einvernehmlich sein soll und über die man auch sehr gut schweigen kann. Oder die man nur andeuten kann. Dinge wie Freundschaft, Liebe, oder auch in dem Fall diese großen Freiheitsfragen, die mit diesen Krisen ja auch zusammenhängen. Da gilt es, die eben auch anzudeuten, zu umkreisen, da mehr annähernd irgendwie eine Haltung und mehr ein konkreteres Bewusstseinsgefühl für zu entwickeln. Und ja, klar, geht es da letzten Endes auch um die ganz großen Fragen. Ist das überhaupt schlimm, wenn wir jetzt irgendwie als Spezies zugrunde gehen? Was ist der Mensch? Ist ja nur ein höher entwickeltes Tier, was aber über das Anthropozän als feuerschleudernder Anstifter all dieser Krisen irgendwie ruhig in der Versenkung wieder verschwinden darf, um dann irgendwelchen anderen Lebewesen die Chance zu geben, eine Zivilisation zu entwickeln, zu all solchen Fragen, wer bin ich überhaupt und wo bin ich hier, eine Haltung weiter zu entwickeln. Darum geht es, glaube ich. Deswegen sind wir auf diesem Planeten, um diesen Fragen nachzugehen und sie nicht vor die Tür zu stellen. Die Frage nach der Schöpfung und nach dem uralten philosophischen Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich und so weiter. Also auch die Frage der Theodizee sicherlich, warum lässt Gott, falls es denn einen geben mag, das Leid in der Welt zu, ist eine Frage, die mich beschäftigt in diesem Zusammenhang. Ja, einfach eine Neugierde auf all diese großen Fragen, wie sie viele interessierte Menschen bereits vor uns gestellt haben, in dieser Tradition sich einzureihen und dem auf der Spur zu bleiben.
Und wie siehst du das im Spannungsfeld zum Handeln, also zum Aktivismus als Handeln? Ne, man kann jetzt sagen, okay, man kann sich jetzt zurückziehen und über diese ganzen Fragen nachdenken oder meditieren oder sich darüber austauschen. Gleichzeitig gibt es Krisen, wir sind irgendwie Teil davon, auch mit unserem Denken haben wir ja so schon angesprochen. Und wie siehst du auch so im Lichte des Postaktivismus dieses Verhältnis von, sage ich mal, die Perspektive zu weiten, zu öffnen, vielleicht auch in diese Bereiche, die man eben verbal und rein rational nicht vollständig ausschöpfen kann. Und aber dann doch, ja, was tue ich?
Ja.
Oder wie tue ich? Oder wie werde ich wirksam oder gestaltend wirksam? Wie gehst du damit um?
Indem ich versuche, auch sowas wie Prioritäten zu entwickeln. Und eine Priorität vorweg wäre für mich vielleicht erstmal tatsächlich Resilienz im Sinne von Selbstfürsorge auch. Dann nicht da positiv weiterhin in diese schwierigen Zusammenhänge reinzufinden, ohne den Kopf zu verlieren und ohne zu sagen, es ist eh alles zu spät, in Erwägung zu ziehen, dass es eben nicht zu spät ist und dass es vielleicht auch nicht darum geht, ob es zu spät ist oder nicht. Solche Fragen auch zum Teil hinten anzustellen. Jetzt wollte ich noch irgendwelche zwei, drei klugen Sachen sagen, die mir jetzt spontan entfallen sind. Ja, aber für mich ist auch, wenn ich an Aktivismus jetzt denke und an konkrete praktische Ansätze, scheint es mir auch da nochmal ein wichtiges Thema zu sein, wie wir auf Komplexität reagieren. Also ich kenne keine Komplexität, die bei genauerem Hinschauen nicht noch komplexer werden würde. Was sagt uns das, dass Komplexität immer komplexer wird? Das sendet ja sozusagen eine Botschaft aus und für mich ist die Botschaft irgendwie, du brauchst nicht weiter forschen, du gerätst eh immer weiter rein und die Welt ist unendlich. Nicht nur im Blick in den Sternenhimmel, sondern auch in die Plancksche Größenordnung, ins unendlich Kleine. Wir finden diese Komplexität überall. Also geht es für mich auch um eine Reduktion von Komplexität, also auch wieder zum Einfachen zurückzukehren. Und wenn ich dann an Aktivismus konkret denke, auch darum, was könnte in puncto kultureller Wandel eine Priorität sein, dass ich denke, wenn man all diese Fragen für sich auf einer ganz handfesten Ebene sortiert, hat sich für mich herauskristallisiert zu sagen, für mich ist eigentlich das Wichtige, dass die wachen Teile der Zivilgesellschaft, die aufgeklärten, emanzipierten Teile der Zivilgesellschaft sich zum Beispiel zusammenschließen, um überhaupt handlungsfähig auf einer globalen Ebene zu sein, mit der wir es letzten Endes zu tun haben. Ich meine, jede kapitalistisch handelnde und jedes Unternehmertum ist international irgendwie verknüpft und vernetzt. Die Zivilgesellschaft ist das auf gewisse Weise auch. Und es gibt auch sowas wie Dachverbände der NGOs und so weiter. Das sind dann aber eher so sehr stark politisch, auf politischer Ebene, eine Art Lobbyverbände. Ansonsten sehe ich auch Probleme in den NGOs oder selbst in der Klimabewegung, wo ich sage, auch dort gibt es viele Abgrenzungsprozesse und jeder macht so seins und viele finden das gut so und sagen, es wäre total utopisch zu sagen, man muss da auch eine Vereinigung irgendwie im Sinne eines größeren Zusammenschlusses mehr auf die Beine bringen. Aber für mich macht es eigentlich totalen Sinn zu sagen, das wäre schon nötig und wäre für mich für einen wirklichen größer gedachten Wandel oder einer Metamorphose, in der wir uns befinden, wäre das eigentlich ein pragmatischer Schritt, den man vielleicht organisieren könnte. Also ich glaube, viele haben sich da auch schon Gedanken drum gemacht und ja, das ist ein Konzept, was ich jetzt mit den Klimakören ausgearbeitet habe über einen längeren Zeitraum, wo ich denke, das könnte ein Ansatzpunkt sein, mit Gesang, mit Kunst, mit Schönheit auch die Zivilgesellschaft zusammenzubringen.
Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was Inhalt dieses Konzeptes ist oder wie du das anstoßen möchtest, durch Gesang, durch Schönheit sich zu verbinden?
Ja, das ist ein relativ komplex gedachtes und hoffentlich doch auch relativ einfaches. Also um dieses Changieren zwischen diesen Polen geht es auch ein bisschen, denke ich, auf mehreren Ebenen. Ein Konzept, was ich seit einer Weile in meinem Labor oben unterm Dach unseres Hauses mir ausgetüftelt habe, beziehungsweise was aus mehreren intuitiven Momenten sich zusammengefunden hat und wo ich dachte, das könnte was sein, was funktioniert. Und dabei geht es darum, im Bahnhof einer Stadt sich zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit zusammenzufinden, mit Chören, die einen Gospel-Klassiker gemeinsam intonieren, wo aber Teile der Zivilgesellschaft einstimmen können. Und zwar geht es konkret um das Lied Amazing Grace, also ein international bekanntes Lied, ein Spiritual, der eine sehr interessante Geschichte hat und besonders in den Vereinigten Staaten sehr, sehr bekannt ist. Auch im Übrigen in der Gospel-Szene, also in der Black Community, aber auch bei den indigenen Völkern. Und dieses Konzept des gemeinsamen Singens im Bahnhof ist verknüpft mit einem Konzept oder Manifest, einem 12-Punkte-Plan, was eine ethische Dimension hat. Also ethische Anforderungen formuliert. 12 Punkte im Sinne des guten Lebens, wenn man so will, die ich entworfen habe. Und diese beiden Dinge sind miteinander verknüpft. Wenn man also singen würde, würde man im Sinne von diesen Selbstermächtigungen oder Einladungen an uns selbst als Zivilgesellschaft, also es sind keine Forderungen an die Politik oder sonst wo hin, sondern es sind einfach Einladungen an uns selbst als Zivilgesellschaft und Akteure der Zivilgesellschaft, hinter denen wir uns, glaube ich, versammeln können. Es geht um so eine Art Minimalkonsens. Und dieses Konzept ist eben prinzipiell an jedem Ort auf der Welt durchführbar, der einen Bahnhof hat, also in allen großen Städten. Und ja, wenn man es groß denken würde oder utopisch denken würde und es quasi als was denken würde, was viral gehen würde oder sich ausbreiten würde, als eine zivilgesellschaftliche Bewegung oder eine Aktion, würde es, glaube ich, ein guter Anlass sein, um diese ethischen Debatten, um die es ja letzten Endes geht, wie wollen wir zusammen leben, auf was wollen wir vielleicht in Zukunft auch verzichten oder an welchen Stellen, um es mit den Worten des Postwachstumsökonomen Nico Pech zu sagen, an welchen Stellen können wir uns vom Überfluss befreien, um es positiv zu formulieren. Ja, um diese Fragen geht es, glaube ich, auf ganz praktischer Weise. Und da braucht man nicht so stark in spirituelle, esoterische Wahrheitsschulen und heilige Schriften und Texte eintauchen, um das irgendwie als einen positiven möglichen Ansatz zu verstehen. Von daher werde ich das probieren, in nächster Zeit da Menschen einzuladen. Und dann schauen wir.
Und was ich da höre, ist ja auch so eine Verbindung von, also diese gestalterischen Kräfte in uns Menschen ernst zu nehmen, also ganz im Sinne von Beuys, so, ne? Also jeder Mensch ist ein Künstler in diesem weitergefassten Sinne. Wir sind alle gestalterische Wesen und das ist ja auch etwas, was eine unglaubliche Ressource ist, gerade auch in so einer Zeit von Krise und von Neugestaltung und gleichzeitig auch diese Idee des Sozialen, ne? Dass auch etwas geschieht, wenn das miteinander geteilt wird oder wenn Räume entstehen oder geschaffen werden, wo wir uns begegnen können und nicht im instrumentellen Sinne oder so, sondern wirklich mit diesen tieferen Fragen oder auch in einem Sinne von Berührung, also gemeinsam singen und so. Das hat ja auch überhaupt was zu vergegenwärtigen, auch, also eine gewisse Schönheit und ja, vielleicht auch menschliche Berührtheit miteinander zu vergegenwärtigen und dann auch ein Stück weit das als Anlass zu nehmen, um zu fragen, wer sind wir eigentlich als Menschen? Und ich, also mir kommt das so auch nahe, dass das auch etwas ist, was wir brauchen. Also auch eine Form von Aktion oder Aktivismus, der eben nicht nur fragt, ja, wie können wir jetzt diese Probleme lösen oder bestimmte ja, vielleicht Ziele mit Hinsicht auf das Klima erreichen und so, sondern eben immer auch diese tieferen Fragen zu stellen. Wer sind wir als Mensch? Wie wollen wir eigentlich zusammen leben? Und was sind eigentlich die Qualitäten, die uns als Menschen ausmachen? Also das höre ich ein bisschen auch ja, wie du den Postaktivismus verstehst, diese Frage immer mitzustellen. Wofür lohnt es sich eigentlich zu leben?
Absolut. Ja, du hast es sehr schön nochmal erfasst und zusammengefasst im Sinne von Beziehung. Beziehung auch nicht nur in der nicht nur in der digitalen, sondern auch in der analogen Welt tatsächlich. Und für mich, wenn man es nochmal ganz hochgreift, sind die Krisen ja auch ein Ausdruck dafür. Also sind die Krisen eigentlich eine Einladung, die wir uns selbst an uns selbst gestellt haben, um wirklich in eine Formveränderung zu kommen, also im Sinne von einer Metamorphose, um uns wirklich auf den We Weg in eine ganz andere Welt zu machen. Wir haben diese Krisen selbst verursacht. Wir sind jetzt mit den Konsequenzen oder den Wirkungen dieser Krisen konfrontiert, die ganz bestimmte Dynamiken haben, denen wir überhaupt nicht mehr aus dem Weg gehen können, weil sie auch in der Zeit versetzt sind und so weiter. Also es geht um physikalische Dinge, die unbestechlich sind. Also wir kommen wirklich in andere Zusammenhänge zivilisatorisch und in schwierige Zeiten immer mehr. Und ja, aber gleichzeitig hat es auch eine totale Schönheit zu sagen, es gibt diese Konzepte und wir ergreifen als Menschen die Chance, diese Verwandlung und diese Lernprozesse aktiv anzunehmen und was Schönes draus zu machen und um in ein neues Zeitalter zu gehen. Also diese hoffnungsvolle Erzählung spielt bei mir auch eine ganz große Rolle, die mir ganz viel Freude und Lust auch macht. Abgesehen von allem Elend und aller Trauerarbeit und allen Zorns auch, der in diesen Krisenzusammenhängen und allem Leid, was in diesen Zusammenhängen eine Rolle spielt. Aber offenbar sind die negativen Formen, in die wir auch hineinsteuern, nötig, weil wir das alleine, wenn wir immer nur es kuschelig und schön haben auf diesem Planeten, alleine kommen wir offenbar nicht auf die Beine, uns zu verändern und empathischer zu werden und unsere Potenziale zur Entfaltung zu bringen.
Und woher nimmst du diese Hoffnung? Was ist für dich eine Quelle dieser Hoffnung oder ein Horizont, weshalb du da ja daraus Kraft schöpfst?
Ja, all die Zusammenhänge, die wir jetzt eigentlich angerissen haben, Beschäftigung mit Literatur, mit Kunst, aber auch mit naturwissenschaftlichen Dingen, was die Naturwissenschaft über eine Pflanze, über leuchtende Tiere in der Nacht irgendwie herausbekommt, also da auch anzuknüpfen und eine Spiritualität zu entwickeln, die eben, ja, man spricht von säkularer Spiritualität in dem Zusammenhang, die losgelöst ist von kirchlichem oder von diesen Fragen der institutionalisierten Religion mit den Problematiken, die mit dranhängen. Also meine ganze Beschäftigung mit Weisheitslehren unterschiedlicher Couleur, Anthroposophie spielt bei mir eine Rolle, indigene, spirituelle Kosmologien, keine Ahnung, draußen im Garten zu ackern und Dinge anzupflanzen und dort die Schönheit zu entdecken oder auch ganz pragmatisch mit den Problemen zu hantieren, die so ein Gärtner dann auch mit sich bringt, aber die einen dennoch tiefer in Bezug zur Natur bringen. Weiß ich nicht, ich habe zwei wunderbare Töchter. Ich habe ein sehr wunderbares, privilegiertes Leben, für das ich sehr dankbar bin. Und irgendwie ist mir diese Positivität oder diese Hoffnung, glaube ich, ein bisschen in die Wiege gelegt worden oder in den Schoß gefallen. Ist mir immer leicht, ist mir immer relativ leicht gefallen, da auch das Positive überall zu suchen und zu finden.
Und wenn ich das verstehe, hatte dieses Postaktivistische ja auch ein bisschen damit zu tun, in diese Gleichzeitigkeit irgendwie im Bewusstsein zu halten, ne? Also die du jetzt auch schon eigentlich angesprochen hast. Also dass es auch Zerstörung gibt, auch Leiden gibt, dass das jetzt schon dadurch auch entsteht. Vor allem auch in anderen Teilen dieser Erde, aber natürlich hier auch. Und auch, ja, es sehr wahrscheinlich ist, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen oder wir auch schon mittendrin sind in vielerlei Hinsicht. Und gleichzeitig ist das Wunder des Lebens auch präsent und die Schönheit, ne? Und die Verbundenheit zwischen Menschen, die da sein kann. Und ich, so verstehe ich zumindest einen Aspekt dieses Postaktivistischen auch irgendwie den Geist so zu öffnen und wachzuhalten, dass es eben kein Entweder-Oder ist oder kein, dass es eben gleichzeitig da ist, ne? Und dass es sowohl ein Anerkennen sein kann der Zerstörung, auch der Trauer darüber, auch solche Gefühle zuzulassen. Aber gleichzeitig auch ein Stück weit diese Schönheit, die auch im Leben und in uns wirken kann, die nicht daran nicht zu zweifeln oder das Vertrauen zu verlieren.
Das ist ein sehr zentraler Punkt in meiner Sicht auch, dass ich denke, wenn es eine solche frappierende und eine solche schwer beschreibbare Kraft an Schönheit dort draußen gibt, dann ist es eben noch so viel da, ne? Es ist so viel, wofür wir uns einsetzen können dort draußen. Also wenn diese Kraft, die Schönheit hat und die man entdecken kann, indem man sich einfach für sie interessiert und auf sie zugeht. In dem Sinne kommt sie ja auch einen Schritt auf uns zu, wenn wir auf sie zugehen und uns die Zeit und die Aufmerksamkeit für diese Dinge in Naturprozessen oder wo auch immer uns Schönheit begegnen kann, in der Kunst, Kultur, im Menschen selbst. Ja, das ist auf jeden Fall eine Motivation, für die man sie sich öffnen muss, wenn man sie sehen möchte, wie bei allen Dingen im Leben. Und da gibt es viele Fallstricke. Wir sind Menschen. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, dem auch aus dem Weg zu gehen oder sie nicht zu finden. Aber eine Botschaft wäre eben, Lasst uns die Schönheit suchen, denn sie allein kann die Welt retten. Oder die Welt muss poetisiert werden, um es mit den Worten der Romantik oder der Frühromantik zu sagen. Da ist ganz viel Potenzial und das ist eben meilenweit weg und auch meilenweit weg von naturwissenschaftlichen, technologischen Narrativen. Aber es ist eben auch relativ weit weg von einem rein rationalen Verständnis von dem, was wir sind und wie wir diesen Fragen uns gegenüberstellen können. Ja. Ist ein spannendes Experiment.
Ja, und das ist ja wirklich das Experiment Menschheit, ne? Oder Menschsein, eben in dieser Zeit, in der wir sind. Du hast ja vorhin den Bayo-Akkumulator angesprochen, der ja als Philosoph oder postkolonialer Denker so einer der Menschen ist, die dieses postkoloniale auch, aber postaktivistische so formulieren. Und von ihm gibt es ja diesen Satz, irgendwie so, wenn die Krisen schwieriger werden, müssen wir langsamer werden. Ist es für dich auch etwas, was da eine Rolle spielt? Also so ein Stück weit diese vielleicht, oder wie gehst du damit um? Es gibt ja eine Dringlichkeit, ne? Die spürt man auch, die spüren wir, viele spüren die. Es gibt dann so Bewegungen, letzte oder neue Generation jetzt, ne? Also wir müssen was tun. Und dann kommt dann diese Aussage, ja, jetzt, es ist so dringend, jetzt müssen wir erstmal langsam werden. Wie gehst du damit um, mit dieser Dynamik von Dringlichkeit und dann aber auch den Raum, um überhaupt mal tiefer zu spüren und nachzudenken über das, was eigentlich ist und sein könnte?
Ja, auch wieder ein vermeintliches Paradox, was man aber, glaube ich, ganz gut auflösen kann. Und ja, ist eine ganz schöne Herangehensweise. Gibt es im Yoruba-Volk, wie Bayo-Akumulafa das in seiner Tradition beschreibt, als When times are urgent, let's slow down. Es gibt das Gleiche aber auch in verschiedenen anderen Weisheitslehren, wie zum Beispiel Konfuzius, der sagt, wenn du schnell an ein Ziel kommen willst, musst du langsam gehen. Also eigentlich auch verständlich, ja. Und es geht halt, wie gesagt, darum, wir hatten es schon angedeutet, einen Schritt zurückzugehen, innezuhalten, nicht so aufgeregt und alarmistisch zu taumeln und zu stürzen und sich auch von seinen Emotionen nicht zu so sehr überrennen zu lassen, um eben wirklich sich auf diesen Marathon einzustellen, der auf uns zukommt. Und wenn wir einen Schritt zurück machen, einen Schritt langsamer gehen, um das große Bild besser überblicken zu können, womit wir es überhaupt zu tun haben, dann ist das sicherlich was heute geraten ist. Und ja, man sollte es nicht missverstehen im Sinne, wir können es ganz langsam machen, wir haben ewig Zeit, wobei wir natürlich in den Fragen von Raum und Zeit auch in Mysterien stehen, ja. Also es ist eben die Frage, haben wir wirklich so wenig Zeit, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, was ist Zeit überhaupt für ein Konzept? Wenn wir es ganz down to earth bringen, dann haben wir eine Vorstellung davon, was Zeit ist. Aber sobald wir beginnen, ein bisschen intensiver darüber nachzudenken und zu philosophieren, entgleiten uns diese Begriffe eben auch sehr schnell. Und diese Paradoxien auszuhalten oder in diesen Widersprüchen zu stehen und dennoch lustvoll und hoffnungsvoll zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, die mit diesen Begriffen verbunden sind, verbunden ist.
Ja, und auch vielleicht, so verstehe ich das ein bisschen auch in dieser Uneindeutigkeit auch ein Stück weit zu sein und dann nicht gleich wieder raus zu wollen, ne? Es gibt ja so viele so viele Zwischenräume zwischen diesen Dingen, ne, wie Verstand und Gefühl oder Erleben von Zeit und Hinterfragen von Zeit und von Individualität und eigentlich zu spüren, zu wissen, es gibt uns eigentlich gar nicht getrennt und aber eben doch, weil ich ja eben doch jetzt spreche und
Ja.
also und es ist ja auch ein Teil unserer Lebensform, dass wir da gerne so ganz eindeutige Linien ziehen, also in uns, zwischen Denken und Fühlen, zwischen einander und ich und du und ich und der Baum und ich und die lineare Zeit und gestern und morgen und so. Und das ist eben eine bestimmte Denkform, die sicher auch ihren Wert hat, aber eben doch auch vielleicht Anteil hat an der Situation, in der wir sind, als eine Denkform, die eben Trennung herstellt und Dinge zu Objekten macht, die man dann eben gebrauchen kann und so. Ist nun mal so ganz kurz angesprochen, aber so erlebe ich diesen Impuls des Postaktivistischen auch. Bei allem Handeln und auch gestalten und aktivistisch tätig sein oder verbunden sein, miteinander sein, immer auch diese Fragen mitzuleben oder auch diese inneren Räume, die in diesen Paradoxen so sich öffnen, nicht zu schnell schließen zu wollen und auch nicht sozusagen schon zu schnell zu wissen, was die Zukunft ist. Ne? Also auch, das ist ja auch so ein Element, was ich oft höre, auch bei jemandem wie Bayo Akomolafe, dann nicht schon sozusagen zu sagen, ja, wir haben jetzt diese Krise und ich weiß, ich habe jetzt schon die Vision, wie es dann sein wird. Ne? Ich habe schon so unsere nächste Entwicklungsstufe schon vor mir oder so, sondern sich auch in diese Auflösungsprozesse zu begeben, damit wirklich etwas entstehen kann, was Neues. Also auch so im Sinne, ich glaube, eine Metapher, die da auch mit eine Rolle gespielt hat, ich glaube, du sprichst es auch an, ist ja das auch so ein bisschen zu Kompost oder Humus, dass das erstmal das Alte zum Humus werden muss, damit was Neues entstehen kann.
Ja, Kompostaktivismus. Das ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieses Begriffs, wie Bayo sie entwickelt hat. Ja, und was mir immer wieder so in den Sinn kam, als du jetzt eben gesprochen hast und teilweise auch geschmunzelt hast, dass ich dachte, diese Paradoxien, auf die wir an allen Ecken und Enden stoßen, wenn wir uns intensiver mit all diesen Fragen auseinandersetzen, die sind ja irgendwie auch lustig, ne? Sie sind ja nicht nur tragisch, komisch und gruselig. Man muss sich ja auch manchmal an den Kopf fassen und denken, was für ein Wahnsinn und ohne Humor und ohne auch das Komische zu sehen, was die weisheitsvolle Weltenschöpfung uns sicherlich auch mitgegeben hat, irgendwie so eine Form von Humor oder Selbstironie, werden wir diesen Krisen und diesen ganzen Wahnsinn, glaube ich, sollten wir ihm sowieso nicht begegnen. Also sich in diesen Räumen zu befinden, wie du sie eben ganz schön beschrieben hast, und dann irgendwie in diesem Hin und Her oder in diesem oszillierenden Prozess irgendwie sich zu verlieren oder nicht zu wissen, was denn jetzt eigentlich hier ist, ja auch irgendwie komisch. Und da über sich selbst auch lachen zu können, ist, glaube ich, auch so ein ganz gutes Tool, um mit diesen Dingen zurechtzukommen. Zumal man, wenn man in einer privilegierten Situation ist, dass man halt nicht wirklich mit handfesten Problemen gerade zu kämpfen hat. Was natürlich immer eine Situation ist, die Handlungsfähigkeit sehr stark einschränkt. Aber das ist für mich auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo ich sage, den Humor und das Künstlerische, das Poetische, das sind Dinge, die irgendwie alle zusammengehören in unserer Haltung. Und letzten Endes geht es darum, diese unsere Haltung uns selber und der Welt gegenüber zu überdenken und weiterzuentwickeln. Dazu laden uns die Krisen ein.
Und wir haben ja jetzt schon mehrfach den Bayo Akomolafe und den Postaktivismus in seiner, also wie er es so entwickelt hat, angesprochen. Aber ich habe dich auch sprechen hören davon, dass du dich auch dann ein Stück weit auch einen eigenen Weg findest oder eigene Akzentuierung noch hinzufügst. Kannst du dazu ein bisschen sagen, wie du das ansprechen würdest, was da vielleicht dein Umgang damit ist, der sich auch ein bisschen davon unterscheidet, was der Bayo Akomolafe so anspricht?
Ja, also mein Anspruch ist es ein bisschen eigentlich, den Begriff des Postaktivismus, der bei Bayo auf den ersten Blick recht kryptisch erscheint, sehr poetisch ist, sehr intellektuell auch sehr anspruchsvoll ist, den Begriff von ihm erstmal selber einigermaßen rational nachvollziehen zu können, was auch für mich ein Prozess von mehreren Jahren war, mich damit zu beschäftigen, was hat er eigentlich für ein Konzept. Und ganz am Anfang, als ich den Begriff für mich entwickelt hatte, dachte ich für mich, okay, der ist noch nicht besetzt, dieser Begriff, den scheint es gar nicht zu geben. Da mache ich was zu mit meiner kleinen Initiative. Da gibt es zwar irgend so ein Bajo-Akkumulator am anderen Ende der Welt, der da irgendwas ganz Philosophisches zu macht, aber das hat mit Aktivismus eigentlich gar nichts zu tun. Also habe ich ihn erstmal auch außen vor gelassen. Damals gab es auch noch nicht viel publiziert von ihm, das war 2018. Und mir schwebte von Anfang an vor, was Handfesteres zu machen, was mit wirklich auch gesellschaftlichen Konzepten zusammenhängt im Sinne von tätig werden, nicht nur innerlich, sondern eben auch politisch, in Anführungsstrichen. Also ein Anspruch von mir ist, das Konzept von Bio auch so down to earth zu bringen, dass es verständlicher wird oder die Grundgedanken zusammenzufassen und selber zu erfassen, aber auch kommunizieren zu können und zu übersetzen. Ja, und wie gesagt, meine eigenen Prägungen sind anders als die von Bajo. Ich komme aus anderen Zusammenhängen der Kunst, der Anthroposophie, des Indigenen, auch in der Jugend, was mich viel beschäftigt hat, aber habe da sicherlich andere Literatur, andere Prägungen, andere Sozialisationen, andere Lehrerinnen und Lehrern, denen ich begegnet bin. Und für mich macht es eben komplett Sinn, egal welches Thema man anfasst, seine eigene sehr individuelle Herangehensweise lebendig zu gestalten und nicht irgendwas nachzubeten, was es gibt, sondern darum geht es sicherlich ins Gesamt, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, da auch irgendwie alles in Frage zu stellen, das zu nehmen, was einem zusagt und plausibel erscheint, zu erwägen, wieder zu verwerfen. Aber mein Fokus ist nach wie vor eigentlich ganz stark darauf geblieben, aus dem das Poetische bei mir im Hintergrund zu halten und das Künstlerische, aber mit dem intuitiven Background Ideen zu entwickeln, die sehr handfest sind und da einen Diskurs weiter zu befeuern. Also das ist mein Hauptschwerpunkt und das ist bei Bayou, glaube ich, ein bisschen anders, der als internationaler, gefragter Intellektueller sehr viel auf Bühnen macht, sehr viel Vortragsarbeit macht, die aber auch viel poetisch ist und einen sehr anspruchsvollen intellektuellen Zugang eigentlich voraussetzt.
Und wenn ich dich richtig verstehe, heißt es auch für dich, so eine Formulierung zu bringen, was Postaktivismus sein kann, in einer Weise, die nachvollziehbar ist und das dann auch in solchen Projekten wie die Klimaköre so damit zu experimentieren. Bist du damit auch mit Menschen aus dem aktivistischen Umfeld in Kontakt? Bringst du das auch in Gespräch mit Aktivisten oder Leuten, die vielleicht mehr, sag ich mal, aktivistisch tätig sind, so im herkömmlichen Verständnis, oder wie siehst du den Diskurs mit diesem Feld von Menschen?
Ich sehe diesen Diskurs und mit diesem Feld ein bisschen angespannt und schwierig. Salopp würde ich vielleicht sagen, eigentlich interessiert das keine Sau aus dem Zusammenhang, der mich eigentlich interessiert. Und das ist tatsächlich ja der aktivistische, da die Klimagerechtigkeitsbewegung auch zu adressieren mit diesem Thema oder in ein Gespräch zu verwickeln. Das mache ich ja schon seit ein paar Jahren. Ich habe immer wieder sehr viel auch verschiedene Klimabewegungen angeschrieben, habe versucht, in Ressource zu kommen. Ich war bei Treffen und habe Menschen kennengelernt, aber ich glaube, sehr viel ist Zurückhaltung da, sobald es um spirituelle Ebene kommt, immer noch im Aktivistischen, weil es sehr stark eher in der linken Ideologie verwurzelt ist oder traditionell verwurzelt ist. Und ja, bei Postaktivismus habe ich auch öfters so die Attitude zu spüren bekommen, von wegen, was willst du denn jetzt hier mit deinem Postaktivismus? Wir sind eigentlich mit unserem Aktivismus sehr zufrieden. Das ist alles, was wir brauchen. Brauchen wir nicht, verstehen wir nicht, wollen wir auch nicht. Ja, vielleicht ist es zu weit weg von dem Selbstverständnis der Gesellschaft, zu dem auch der Aktivismus in weiten Teilen zählt. Ist der Kuchen zu groß, mit dem ich ankomme? Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt dennoch über die Jahre auch tolle Kontakte und Neugierde und Verknüpfungen und ein Netzwerk, wo ich doch auch mit Aktivisten immer wieder im Gespräch war oder mit Leuten aus dem Degrowth, aus der Postwachstumsökonomie. was für mich auch ein wichtiges Feld ist, was eine Rolle spielt in meinem Begriff von Postwachstum oder ein Baustein ist, um zukunftsfähig zu werden. Also runter vom Gas, was Wachstum angeht. Ja, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine ganz schöne Veranstaltung, die aus der evangelischen Kirche hier in Braunschweig, wo ich in der Nähe lebe, geführt wurde. Da waren Nico Pech mit auf dem Podium und Carla Hinrich von der letzten oder beziehungsweise jetzt neuen Generation, die ehemalige Pressesprecherin. Das war ein ganz schöner Diskurs, wo es eben um Postaktivismus ging und um die Frage, kann nur Schönheit die Welt retten? Radikale Form des Aktivismus. Was auch wieder ein bisschen lustig ist, zu sagen, eine radikale Form des Aktivismus ist, der Schönheit was zuzutrauen. Auf den ersten Blick, was ist daran radikal, aber auf den zweiten Blick auch irgendwie schön. Also das war ein ganz schöner Austausch und der soll sicherlich weitergehen, wenn es nach mir geht.
Und warum ist für dich dieser Aspekt des Postwachstums in dem, was du mit Postaktivismus ansprichst, ne, von Bedeutung? Ich habe gesehen, dass du ja auch mit dem Nico Pech immer mal wieder im Gespräch bist.
Ja.
Warum ist das für dich wichtig an diesem?
Weil es einfach ein Wahnsinn ist, in was für einer Konsumflut wir stecken, die immer wahnsinniger wird. Gerade auch nochmal das Stichwort technologischer Feudalismus oder Refeudalisierung der Gesellschaft. Es wird uns ja ganz viel aufgeschwatzt an Dingen, die wir nicht brauchen. Und all dieser Konsumzusammenhang ist ja letzten Endes das, was uns in die Krisen hineingeführt hat. Also unser bodenloser Konsum von Dingen, die uns eigentlich nie zugestanden haben und die wir ohne Rücksicht auf die Natur, in Anführungsstrichen, oder Menschen am anderen Ende der Welt uns genehmigt haben oder ge gestohlen haben letzten Endes. Das fällt uns jetzt alles auf die Füße und da ein bisschen bescheidener zu sagen, okay, wir müssen auch politisch irgendeine Form finden, das kapitalistische Wirtschaften zu überwinden und die Formen sind ja alle erprobt von Degrowth. Sie sind nicht uralt, aber gut durchdacht und haben eine gewisse Historie und eine gewisse Entwicklung genommen, die sehr viele fruchtbare Strategien auf den Plan gerufen hat. Und da irgendwie eine Ökonomie zu entwickeln oder ein Wirtschaften, wo wir schrumpfen, wo wir auch von den Ressourcen runtergehen vom Gas, was Energie anbelangt und so weiter, was sowieso nicht haltbar ist in der Zukunft, weil alles. So, weil es auf so ein Peak Everything auch irgendwie hinzuläuft. Mal abgesehen davon, dass es ganz viel, glaube ich, auch mit unserer Haltung macht, zu sagen, wir sehen vielleicht Verzicht, den bösen Verzicht, wie es immer fälschlicherweise in meiner Sicht geframed wird, als auch was Verheißungsvolles, ein Konzept der Fülle. Das ist was wahrscheinlich auch wieder sehr schnell missverstanden wird, aber im Vergleich zum System des Hedonismus und des immer mehr und des immer absurder werdenden, der immer absurder werdende Konsumverstopfung, die uns eigentlich immer unglücklicher und immer depressiver macht, zu sagen, wir verzichten nochmal auf Dinge und entwickeln aus einem Mangel heraus auch neue kreative, schöpferische Ideen und Lebensweisen, die uns glücklicher machen, ist, glaube ich, ein interessanter Weg, den es sich zu lohnen. Zu gehen lohnen wird und um den wir sowieso nicht herumkommen. Von daher ist es für mich unbedingt ein Baustein zu sagen, runter von den alleinigen Verheißungen des Konsums.
Ja, was damit auch angesprochen ist, ist ja auch diese Fülle von Schönheit oder dem Poetischen, dem Künstlerischen, was wir schon angesprochen haben. Also, dass eigentlich die Quellen von Erfüllung, von Glück, von Verbundenheit, von irgendwie auch tiefer Beheimatung in dieser Welt eben woanders liegen als jetzt im Konsum oder ja, Leistungen und also alles, was damit so verbunden ist, sondern dass es eigentlich Quellen gibt von menschlichem, ja, von menschlichem Leben und menschlichem Erfüllung, die tiefer liegen und da auch ja durchaus die Schönheit auch eine radikale Rolle übernehmen kann.
Ja.
Uns als Menschen auch wieder, wie soll man sagen, ja, im besten Sinne zur Besinnung zu rufen und vielleicht zur Neubesinnung. Und was ich da ganz schön fand, vielleicht auch gerade so zum Abschluss, auch wie du das angesprochen hast, jetzt dieses Gespräch, ne, mit dem mit dem Postgrowth-Ansatz, neue Generation. Also ich erlebe schon, dass es in verschiedenen Bezügen aktivistische oder solche neuen ökonomischen Modelle und ganz viele andere doch auch immer wieder Stimmen gibt, die genau das suchen, diesen Zwischenraum, wo im Dialog dieser verschiedenen Anliegen sich vielleicht auch dieser gestalterische Raum, auch dieser sozial gestalterische Raum öffnet, so im Sinne von dem, was wir jetzt mit dem Postaktivistischen angesprochen haben. Also dass es durchaus da eine Möglichkeit gibt, vielleicht, was du auch angesprochen hast, so habe ich das verstanden, dass sich eben wir als Menschen uns zusammenfinden können und eigentlich ja, miteinander auch ein Stück weit diese Verbundenheit und Netzwerke oder Gemeinschaften gründen, die oder gründen, hört sich schon wieder so institutionell an, aber die leben und miteinander entwickeln, wo sich auch diese neuen Denkweisen und auch Seinsweisen zeigen können und sich erproben können.
Ja, ich bin gespannt. Im Grunde genommen arbeitet die Zeit und arbeiten die Krisen, glaube ich, uns dazu. Es wird immer schwieriger und immer schlimmer. Und ich glaube, wenn wir diese Fragen, diese weiteren Fragen, die wir jetzt hier umkreist und meandert haben, wenn man die weiterhin vor die Tür stellt, dann fallen uns die Dinge immer mehr auf die Füße. Von daher hat es eine innere Notwendigkeit, der man eigentlich in meiner Sicht eigentlich auch schlecht aus dem Weg gehen kann. Man muss die Dinge größer und tiefer betrachten, sonst finden wir keine profunden Lösungen, die das Ganze auf einer Ebene behandeln und anschauen, die dem Ganzen angemessener ist.
Ja. Und vielen Dank dafür, für deine
Gerne.
Gedanken dazu. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Vielen Dank und vielen Dank an alle, die zugeschaut, zugehört haben. Vielen Dank, Philipp.
Peace.